Antje, Telefon.
Ja, ich geh ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einer Stunde Horror mit, ich nenne mich ausnahmsweise mal zuerst, mit mir, mit Antje und mit meinem geschätzten Co-Moderator Thilo Gosejohann.
Ja.
Hallihallo, guten Morgen.
Hallo, wunderschönen guten Tag, ich freue mich.
Ja, wundervoll. Dann, wie geht es dir?
Ach du, mir geht's ganz gut. Ich habe gerade viel zu tun und habe deswegen jetzt sozusagen unsere Hausaufgaben immer so ein bisschen abends dazwischen geschoben. Und ich hoffe, dass ich dir heute adäquater Redepartner sein kann, weil ja mein Kopf voll ist gerade mit vielen Details, was auch Arbeit betrifft. Von A nach B und durch die Straßen und so weiter und so fort.
Kann ich voll verstehen. Das Gute ist ja, dass die Filme, über die wir heute reden, die haben ja jetzt nicht so den wahnsinnigen Inhalt. Also ich glaube diesmal, wir reden nicht über ein Zone of Interest, wir reden nicht über ein Bo is Afraid. Wir reden heute über relativ geradlinigen Kram. Also ich glaube, da müssen wir unsere Gehirne beide nicht so anstrengen. Und es ist ja sogar ein Part in diesem Podcast dabei, der bevorzugt von dir gewünscht war, der mich in gewisse filmische Kreise entführt hat, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich in diese mal vordringen werde. Aber dazu kommen wir später. Wir haben uns überlegt, wir schauen mal, wie immer, was war denn im letzten Monat so los? Das ist in diesem Fall der Mai. Da war gar nicht so viel am Start, horrormäßig. Ein Film kommt zum Zeitpunkt der Aufnahme erst übermorgen raus. Ist dann aber auch immer noch im Mai. Ich rede von Late Night with the Devil. Darüber reden wir zum Schluss, weil das der neueste Film so gesehen ist und da die Gefahr für Spoiler am größten ist. Und wir beginnen aber mit einem Film, bei dem kann ich vorwegnehmen, ich fand ihn bisweilen hanebüchen quatschig. Und ich muss aber auch sagen, dass ich den ersten Teil nach dem zweiten Mal schauen jetzt gar nicht mehr so gut finde, obwohl ich weiß, dass es durchaus ein Klassiker im Grusel- bzw. Horror-Thriller-Kino ist. Die Rede ist von
Nightwatch 2, Demons Are Forever, was, glaube ich, ein Wortspiel ist mit Diamonds Are Forever.
Was ist das für ein neuer Job?
Es ist ein alter Job. Nachtwächter in der Gerichtsmedizin. War da nicht vor Jahren mal was mit einem Nachtwächter und einem Psychopathen?
Er skalpierte seine Opfer und hatte anschließend Sex mit ihnen. Ziemlich kranke, perverse Scheiße.
War es nicht ein Freund, der den Kommissar getötet hat? Er hat ihn erschossen.
Wie kommen Sie drauf, dass wer mal tot ist?
Es führt uns also in das Jahr 1971 und Sean Connerys Bond, nein, hat damit nichts zu tun, aber der Titel ist doch ein bisschen lustig, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, stimmt. Ich bin gerade so ins Stolpern geraten, weil ich beim Moderieren noch überlegt habe, wie der Regisseur heißt. Und ich weiß, es ist Ole Bornedal. Mhm. Ich war aber im Kopf gerade bei André Ovredal. Das ist unter anderem der Regisseur von Scary Stories to Tell in the Dark. Die haben irgendwie alle so wahnsinnig ähnliche Namen. Deshalb bin ich gerade ins Stolpern geraten. Aber nee, alles cool. Ole Bornedal hat damals den ersten Nightwatch und tatsächlich auch das US-Remake gemacht. Es gibt ein US-Remake namens Freeze mit Ewan McGregor in der Hauptrolle. Aber wir reden jetzt erstmal über das Original, weil jetzt die Fortsetzung ja auch an das Original anknüpft. Wie stehst du denn zu dem Original?
Ich habe den jetzt zum zweiten Mal geguckt, extra für unseren Podcast. Das erste Mal war damals im Kino, 94. lief er bei uns und es war der erste dänische Film, den ich überhaupt im Kino gesehen habe. Es war aber ein Hype, der damals vorherrschte, denn es wurde allgemein erzählt, dass der härteste Horrorfilm, der läuft und der kommt aus Dänemark, das ist ein absoluter Schocker und deswegen mussten wir da natürlich alle rein. Die Kinos waren auch voll, es war ein richtiger Hit und man muss bedenken, 94 gab es eine Menge Horrorfilme ja noch nicht. Das heißt, die Nuller und Torture-Porn und so weiter, das war ja alles noch nicht gewesen. Also maximal 80er-Jahre-Splatter-Effekte und viel Slasher hatten wir uns zu Gemüte geführt und waren dann natürlich nach Nightwatch ziemlich zufrieden, weil ich fand ihn jetzt selbst damals schon nicht so schlimm, wie erzählt wurde. Aber das war natürlich auch so ein bisschen, sag ich jetzt mal ganz doof, die Mainstream-Filmkritik, die natürlich zumindest 94 noch nicht viel mit Horror am Hut hatte. Da musste man sich schon spezielle Literatur besorgen, Splatting Image oder Fangoria. Ansonsten wurde das ja ausgeblendet. Und ich sag mal so, für den durchschnittlichen Kinobesucher, Besucherin war das ein hartes Ding. Fand den also auf Thriller-Ebene sehr ansprechend. Und mich hat schon damals Kim Bodnia genervt und das hat sich jetzt auch immer noch nicht geändert. Und ich hatte ehrlich gesagt vergessen, dass der hier diesen nervigen Freund spielt von dem Hauptdarsteller Nikolai Costa-Waldau. Wie fandst du denn jetzt Nachtwache? Also du hast ihn jetzt auch zum zweiten Mal gesehen, sagst du, ja? Um das abzuschließen, damals war es ein geiles Ding, spannend. Und jetzt beim Wiederschauen mit den Horrorerfahrungen der letzten 20 Jahre war es doch ein bisschen ernüchternd. Wobei ich sagen muss, die zweite Hälfte ist deutlich besser als die erste, fand ich.
Da kann ich hundertprozentig mit einstimmen. Ich habe fast nichts Abweichendes davon zu sagen. Selbst was du sagst mit dem Kumpel von Martin, heißt er ja im Film, der Hauptdarsteller bzw. die Hauptfigur. Selbst da gehe ich mit. Ich muss nämlich leider sagen, dass ich einfach den Film von den Figuren leider sehr, sehr anstrengend empfinde. Ja. Und ich damit leider auch kaum mitgehen kann mit denen. Also ich habe leider, das klingt so blöd, das, was Martin und Jens passiert in dem Film, das ist ja bisweilen wirklich grausam. Aber ich kann leider durch gewisse Szenen, mit denen die beiden eingeführt werden, kann ich leider überhaupt nicht, also ich kann mit denen überhaupt nicht mitgehen. Ich kann mit denen überhaupt kein Mitleid empfinden. Weil dann sind da so Momente in der Bar, wo sich, also ganz am Anfang, wo die beiden Frauen oder die beiden Freundinnen von den beiden belästigt werden und die beiden sind halt einfach feige und tun nichts. Und wenn sie was tun, dann ist das eher, um sich selbst zu profilieren und nicht, um die Frauen da irgendwie zu beschützen. Das war so, das ist eine der ersten Szenen und deshalb, da dachte ich schon, irgendwie hatte ich euch nicht so arschig in Erinnerung. Aber man muss dem Film zugestehen, dass im ersten Teil man den beiden ihre Freundschaft auf jeden Fall noch abnimmt. Auch wenn man zwischendurch immer so das Gefühl hat, irgendwie seid ihr nicht so ganz auf Augenhöhe. Aber ich nehme den beiden ab, dass sie noch befreundet sind. Und in Nightwatch 2 gibt es ja eine Szene, in der noch mal, wie ich finde, zu einem sehr unpassenden Zeitpunkt diese ehemalige Freundschaft der beiden so heraufbeschworen werden soll. Ich sag nur Fußballstadion. Und das geht für mich halt überhaupt nicht auf. Dabei finde ich den Ansatz, jetzt können wir ja mal zu Nightwatch 2 übergehen, eigentlich ziemlich spannend. Denn Nightwatch 2 hat so ein bisschen was von diesen Legacy-Sequels, die man jetzt aus Halloween beispielsweise kennt oder von Scream. Also wir haben eine neue Generation, die sich in einer sehr ähnlichen, wenn nicht gar derselben Lage wiederfindet wie die letzte Generation. Aber die Legacy-Charaktere, also Martin und Jens, spielen eben auch im zweiten Teil eine Rolle. Und es geht darum, dass die Tochter von Martin in exakt derselben Anstalt mit exakt derselben Leichenhalle als Nachtwächterin arbeitet und ihr dann eben auch Gruseliges passiert. Parallel dazu will sie aber immer noch den Vorkommnissen auf den Grund gehen, die ihrem Vater damals widerfahren sind, weshalb sie den damaligen Mörder in einer psychiatrischen Einrichtung besucht. Und ich fand den Ansatz total spannend, dass der Film zeigt, was diese ganze Situation, diese ganzen Vorfälle mit den Figuren damals gemacht haben. Denn was mich manchmal so aufregt, ist in Filmen, gerade bei Franchises, dass man das Gefühl hat, in einem Film passieren Figuren etwas Furchtbares, aber im zweiten Teil, wenn sie immer noch dabei sind, ja, denen geht's eigentlich gut. Also die haben zwar was Schlimmes durchgemacht, aber eigentlich geht's denen gut. Und sie kommen auch nicht auf die Idee, sich davon fernzuhalten, was ihnen noch mal widerfahren könnte in Teil 2, 3, 4, 5 und was auch immer. Und ich mochte das total, dass in Nightwatch 2 man wirklich sieht, die sind total am Ende. Also es macht nicht hundertprozentig Sinn, weil am Ende von Nightwatch 1 heiraten die beiden ja in der Doppelhochzeit. Man hat das Gefühl, die haben das alles überwunden, aber das muss man dann eben hinnehmen. Und dann hat man diesen psychischen Verfall von Martin, dass sich auch die beiden Freunde, deren Wege getrennt haben und so weiter und dass durch die Tochter das alles wieder aufgerollt wird. Fand ich eine Spitzenidee, Nur dann, ja, betritt die Tochter die am schlechtesten gesicherte Psychiatrie der Welt. Und ab dann geht's bergab. Was sagst du dazu?
Ich kann im Großen und Ganzen da komplett zustimmen. Ich finde den zweiten irgendwie ganz unterhaltsam. Jetzt gerade im Kontext mit Teil 1, den ich nochmal geguckt habe. Ich habe beide hintereinander geguckt, also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.
Ich auch. Ich habe auch direkt hintereinander sogar. Ne? Eins und dann direkt zwei hinterhergeschmissen.
Und das macht so ein bisschen Spaß, weil ich stehe schon drauf und ich verzeihe da einiges, selbst wenn die Filme nur mittelmäßig sind. Ich stehe schon drauf, wenn man dieselben Schauspieler, Schauspielerinnen nach ewigen Jahren wieder besetzt in denselben Rollen und dann so in die Zukunft guckt. Das finde ich halt zumindest, selbst wenn es misslungen ist, immer einen gewissen Unterhaltungswert. Und so ist es auch hier. Wir begegnen denen ja allen wieder, bis auf eine Person, weil die sich ja, na, wir wollen nicht spoilern, egal. Und das ist erstmal interessant. Dieselben Leute, man guckt natürlich, oh, wie sind sie gealtert? Man hat schon Kim Bodnia gelesen im Vorspann und Kim Bodnia hatte eine Menge Hits vor so 10 bis 20 Jahren. Old Man in New Cars und in China essen sie Hunde. Und diese ganzen dänischen Klopper waren immer mit ihm und man hatte ihn so in Erinnerung, wie er in den Nullerjahren ausgesehen hat. Und ich war tatsächlich jetzt gespannt, irgendwann taucht er ja auf. Und auch er ist älter geworden. Das irgendwie hat einen großen Unterhaltungswert und dann ist es fast ein bisschen schade, dass der Film sich so formelhaft an so amerikanischen Standard-Slasher-Fortsetzungen orientiert. Also ja, es wird alles so weitergeführt, wie man sich das denken kann. Irgendwer lebt dann wieder oder nicht und irgendwer hat ein Trauma und so. Okay, gut. Auch hier die zweite Hälfte deutlich stärker als die erste, finde ich. Und so ist es unterm Strich eigentlich kein wirklich super gelungener Horrorfilm. Es ist aber okayer Unterhaltung, finde ich. Die gesteigert ist, wenn man vorher den ersten nochmal geguckt hat. Ich glaube, wenn man dieses Verhältnis zu den Figuren, und das war ja nicht unbedingt ausschließlich Positives, wie du gerade gesagt hast, weil die beiden einfach auf den Sack gehen und auch wie sie diese Prostituierte oder da so rannehmen in dem ersten Teil in dem Restaurant, ist alles unangenehm. Man kann natürlich auch sagen, man will das Publikum mit unangenehmen Situationen auch mal konfrontieren. Das muss ja nicht alles Hochglanz und glatt sein. Aber das hat einfach irgendwie keinen Bock gemacht im ersten Teil damals. Sehe ich genauso. Ja, auf jeden Fall auf der Ebene, und ich hatte da jetzt auch keinen großen Nostalgiebonus, hat man den ersten geguckt, ist es ganz interessant, wie das fortgeführt wird und das hat auf Slasher-Ebene auf jeden Fall Unterhaltungswert, aber es ist nichts, was man gesehen haben müsste.
Ja, also ich bin noch ein bisschen, also ich fand ihn auch nicht langweilig, ich fand ihn auch dahingehend unterhaltsam, als dass der gut durchgeht, der ist ja auch nicht großartig lang, also ist ja nicht so ein 2,5-Stunden-Klopper wie Dune oder so, oder 3-Stunden-Klopper. Ich war nur halt bisweilen ziemlich amüsiert, was der Film für, oder was die Story für Wendungen nimmt im Sinne von, wie da die Plausibilität gestreckt werden muss, damit es irgendwie vorangeht. Also ich fand, wie gesagt, dieses Ganze innerhalb der Psychiatrie und alles, was mit dem Täter zu tun hat, das fand ich schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Dadurch ist es natürlich auch zum Teil durchaus unterhaltsam gewesen. Aber man sollte auf gar keinen Fall in irgendeiner Form Anspruch darauf erheben, dass das genauso bodenständig ist wie in Teil 1. Also auch Teil 1 unterliegt ja gewisser dramaturgischer Entscheidung, wo man auch immer sagt, ja, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht alles zu 100% authentisch und realistisch. Aber das, was in Nightwatch im ersten Teil passiert, da hatte ich noch das Gefühl, das könnte so in der Realität im Extremfall auch passieren. Da musste man jetzt die Realität nicht groß hin und her biegen. Aber in Teil 2 war das schon, dass ich dachte, jo, genau, also das habe ich denn irgendwann nicht mehr abgenommen.
Nee.
Aber dadurch hat er dieses Tempo, hat er keinen Leerlauf und so weiter. Mhm. Und ich glaube, man kann sich den durchaus anschauen dafür. Wie gesagt, ich fand es super spannend zu sagen, ey, wir haben hier zwei Figuren, die sind komplett durch und fand ich eigentlich dann schon wieder einen ganz schönen Kontrast zu diesem macho-mäßigen Auftreten in Teil 1, mhm, dass man die hier halt eben gebrochen hat. Fand ich eigentlich eine schöne Idee, aber ja, war jetzt kein Highlight.
Man kann sagen, der erste ist ein sperriger Thriller und der zweite ist Horrorquatsch. Aber nicht langweilig. Ja, aber es ist Quatsch einfach. Ne? Also
wundervoll. Sind wir uns sehr einig.
Manchmal hat man ja Bock auf Quatsch. Und wenn man in der Stimmung ist von einem sperrigen Thriller, dann ist der zweite, funktioniert dann nicht unbedingt. Ja.
Genau. Gut, apropos funktioniert nicht unbedingt. Wir haben uns überlegt, oder du hast es dir überlegt, und ich bin da gerne mit eingestiegen, weil ich lasse mich ja durchaus gerne immer mal in filmische Gefilde entführen, in denen ich vorab nicht so wirklich zu Hause war. Und du hast im Anbetracht des Todes von Roger Corman vorgeschlagen, hey, lass uns doch mal über den ein oder anderen Film von ihm sprechen. Ich kannte seinen Namen, habe aber mit seiner Vita als Regisseur ja nie wirklich was zu tun gehabt. Also ich wusste, dass er beispielsweise einen Film wie Das Schweigen der Lämmer produziert hat oder auch, dass er da mitgespielt hat, dass er in allen möglichen Bereichen seine Finger im Spiel hatte. Musste dann aber auch erstmal gucken, was genau hat er jetzt eigentlich gemacht. Ich habe mir als Vorstellung hier einen Film ausgesucht, den ich schon kannte, lange her gewesen, dass ich den gesehen hatte, habe ihn mir jetzt auf Blu-ray geholt und bin sehr froh, dass ich den nochmal sehen konnte, denn insbesondere nach der Serie
House of Usher, meinst du, die Serie?
Genau,
oder
hieß
was?
Die im Deutschen, hieß die einfach Der Untergang des Hauses Usher,
ne?
Genau, und ich war ein großer Fan der Serie, ich weiß, du gar nicht, aber ich mochte die Serie sehr und habe mich daran erinnert, dass ich auch den Originalfilm damals sehr mochte, habe ihn mir jetzt nochmal angeschaut und muss sagen, der hat wirklich was.
Hinter diesen Mauern herrscht die Gewalt. Was wie ein Albtraum beginnt, wird zur Wirklichkeit. The House of Usher.
Und ja, ich habe ja schon gesagt, du mochtest die Serie nicht so. Ist natürlich etwas komplett anderes, als es der Film war und ist. Kanntest du den vorher?
Ich hatte diese Corman-Po-Verfilmung mal im Fernsehen gesehen. Das ist aber so lange her, dass ich wirklich kaum Erinnerung hatte, außer die Highlights. Ich habe Satanas, das Schloss der blutigen Bestie und natürlich vor allem das Pendel des Todes habe ich sehr oft geguckt. Pit and the Pendulum, das ist eigentlich mein Liebster von denen. Aber es ist wirklich so lange her und ich habe mich jetzt gefragt, warum habe ich die eigentlich nicht alle auf Blu-ray? Es gibt ja 8 Po-Verfilmungen und es gibt mindestens einen, den ich noch nicht gesehen habe, weil der, glaube ich, hier irgendwie nur eingeschränkt lief oder was. Den letzten jedenfalls kenne ich, glaube ich, nicht, den er in England gedreht hat. Oder die 2 letzten hat er in England gedreht. Ist ja egal. Das war für mich damals so ein Name, der auf jeden Fall extreme Filme versprach, weil ich bin früh in Kontakt gekommen mit dem Namen. Aber okay, House of Usher. Ja, ich habe mir den jetzt auch nochmal angeguckt, lange nicht gesehen. Und ich mag ja einfach Kino, was nicht exorbitant teuer ist, aber gut gemacht. Und ich habe den sehr genossen und ich fand den sogar. Also natürlich gruselt man sich jetzt nicht wirklich, wie man es jetzt bei The Ring machen würde, bei einem alten Roger Corman, Edgar Allan Poe-Film mit Vincent Price. Das hat heutzutage andere Unterhaltungswerte, die Optik, die Stimmung, einfach Vincent Price selbst, die Kostüme, diese matte Paintings, dass das Schloss einfach grundsätzlich eher nach einem Gemälde aussieht. Und es hat so viel für mich, so viel Schönes, dass das mit dem Gruselfaktor für mich nicht so wichtig ist. Und trotzdem fand ich es manchmal unangenehm, wenn er dadurch so sein Schloss schlich, so einsam. Es ist trotzdem nicht mein Lieblings-Poe-Film. Also, wie gesagt, Pit and the Pendulum und auch Tales of Terror, oder wie der bei uns hieß, der grauenvolle Mr. X, gefällt mir da besser. Da ist einfach noch ein bisschen mehr los. Aber schöner Film ist das definitiv.
Ja, du hast es schon gesagt, natürlich ist der nicht gruselig in irgendeiner Form. Aber du hast es auch gesagt, der ist einfach so wahnsinnig schön. Also der hat so eine ganz, also zum einen sieht er ganz, ganz toll aus, gar nicht mal indem er groß, also der hat jetzt keine großartigen, spektakulären Kamerafahrten oder so. Und ich weiß auch gar nicht, hast du eine Ahnung, wollte ich eigentlich noch nachgucken im Vorfeld, ist der nachkoloriert worden oder war der schon in Farbe, als der rauskam?
Nee, es war so, ja, also historisch gesehen, dass Roger Corman für Sam Arkoff da und AIP, American International, viele billige Sachen natürlich durchgezogen hatte, Monsterfilme, It Conquered the World und was weiß ich was. Und hatte da immer so 10 Drehtage gehabt und hat die dann irgendwie für 50.000 Euro gedreht oder was auch immer. Und wollte dann doch irgendwann mal so ein bisschen expandieren und sich weiterentwickeln und hat Sam Arkoff gesagt, ich möchte mal 15 Drehtage statt 10 und einfach ein bisschen mehr Budget und möchte was mit Farbe machen. Und das war so ein bisschen sein Einstieg in den Farbfilm. Ja, und Sam Arkoff hat speziell gesagt, du House of Usher, da gibt's ja gar kein Monster. Und dann hat Corman ihn aber damit gelockt zu sagen, das Haus ist das Monster. Und dann hat Arkoff gesagt, okay, habe ich verstanden, dann mach mal. Und das war für American International, ich meine, Arkoff, der hat ja noch ewig weitergemacht. Er hat auch später dann A-Filme produziert, die wie Dress to Kill hat er, glaube ich, auch produziert. Aber er hat Corman machen lassen und damit einen unfassbaren Erfolg eingefahren. Also es war ein Riesenhit, House of Usher. Und infolgedessen konnte Corman dann im Prinzip 7 weitere Fortsetzungen drehen, in Anführungsstrichen. War ja auch günstig, weil Edgar Allan Poe war lange tot und er musste da keine großen Rechte für bezahlen. Also gar keine, glaube ich.
Und dazu passt dann halt eben auch, weil hätte ja sein können, dass er, wie gesagt, nachkoloriert war, aber unter diesen Umständen passt dieses ganze Experimentieren mit Farbe und mit Schattierungen, mit Kontrasten und so weiter. Also ich war da wirklich sehr angetan von und auch von dieser ganzen Atmosphäre, die damit einhergeht. Und was ich auch wieder, und da bin ich halt jemand, der gar nicht zwingend ein Gegner oder eine Gegnerin davon ist, wenn Filme geremaked werden. Es ist doch einfach wahnsinnig spannend. Und jetzt ungeachtet dessen, dass du ja die Serie nicht mochtest, aber ist es nicht einfach unfassbar spannend, was zwei Personen in komplett unterschiedlichen Dekaden mit einem und demselben Stoff machen können? Also ich finde sowas immer extrem faszinierend und ganz, ganz toll.
Also von dem Film gibt es natürlich viel mehr Remakes, aber das aktuelle, das fand ich auch interessant. Und was mich ja an dem Remake in Anführungsstrichen oder der Serie nur gestört, war diese ultra grausame Kaltherzigkeit, die der ausstrahlt. Also gar nicht das Problem an sich, dass es jetzt grundsätzlich geremaked wird, das finde ich interessant, aber dass das dieses, also es war für mich einfach anstrengend zu sehen, weil diese ganzen Leute totale Arschlöcher waren. Was ich jetzt aber auch interessant fand, dass diese Geschichten von den Leuten im übertragenen Sinne in der alten Verfilmung ja auch stattfinden als Bildergalerie, ne? Die sozusagen in dem Schloss hängen ja diese Bilder von den Ahnen und Vincent Price geht ja daran lang und erzählt dann kurz, wer was gemacht hat. Der ist so versumpft, der ist so versumpft, der ist so versumpft. Und das war für mich ein so ein Ding, was ich besonders interessant fand, wie das dann möglicherweise umgekehrt. Wahrscheinlich ist der Corman-Film viel näher an der Geschichte von Poe, die ja meistens kurz waren und eher verlängert werden mussten. Und als Serie haben sie dann einfach als Konzept, was ich auch interessant finde, im Prinzip diese kurze Story über die Ahnen, die gescheitert sind, dann praktisch für jede Folge eine Figur rausgenommen und dann auserzählt, ja. Finde ich also für eine Serie eine interessante Herangehensweise auf jeden Fall.
Ja, nun muss man natürlich auch ergänzen, dass die Serie ja ihren Reiz auch daraus zieht, dass sie ja ganz viele Edgar Allan Poe-Geschichten zusammen verwebt. Richtig. Also House of Usher, also nur falls es wer nicht gesehen hat, House of Usher ist ja eigentlich nur die Rahmenhandlung, wenn man so will. Also der Film ist die Rahmenhandlung der Serie, sagen wir so. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, die Rahmenhandlung von House of Usher ist ja auch nur ein Gespräch. Also man hält sich da ja wirklich eigentlich schon recht nah da dran. Mhm. Und ich muss auch sagen, da Vincent Price in der Hauptrolle, keine Ahnung, ob ich jemals einen anderen Film mit ihm gesehen habe, aber das fand ich alles sehr eindringlich. Und allein durch diese Chemie und durch diese aufkeimende Spannung zwischen den beiden Männern, die da dieses Gespräch führen. Und wenn man, ja, jetzt wissen wir beide nur zu gut, worauf House of Usher hinausläuft. Aber ich glaube schon, dass wenn man nicht weiß, was denn am Ende das Ding ist, dass man schon durch diese steigende Anspannung dann immer mehr mitgeht und dann vielleicht wirklich gar nicht weiß, worauf soll es jetzt eigentlich hinauslaufen. Also, wie gesagt, hat bei mir gut funktioniert, nicht auf der Gruselebene, sondern auch so ein bisschen einfach aus filmhistorischer Sicht
also
betrachtet.
Also, sollte es jetzt noch Zuhörer, Zuhörerinnen unter uns geben, die von Vincent Price sonst nichts gesehen haben, ist mein erklärter Horror-Filmstar Nummer 1 of all time. ganz auf die Schnelle zu empfehlen, das Pendel des Todes, auch Corman Poe. Dann die beiden, das Schreckenskabinett des Dr. Phibes und die Rückkehr des Dr. Phibes. Der Beginn des Splatterfilms, würde ich sagen. Und natürlich einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, Theater of Blood, Theater des Grauens aus den 70ern. Das ist wirklich ein absolutes Brett. Und auch für Freunde des härteren Horrorfilms zu empfehlen, wo Vincent Price und Bichtsinn Richtung Phantom der Oper tendiert, für die, die es jetzt gar nicht gesehen haben. Und natürlich hast du schon einen Film mit Vincent Price gesehen, nämlich Edward mit den Scherenhänden, wo er den
Erbauer spielt. Oh nein, ich muss leider gestehen, liegt auf meinem Pile of Shame. Ich habe bis heute Edward mit den Scherenhänden nicht gesehen. Hilfe. Ich weiß auch nicht, warum. Kennst du das nicht, dass manche Filme so gefühlt vor dir wegrennen du das immer mal wieder versuchst? Und das ist einer von denen. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass ich den noch nicht gesehen habe, weil ich genau weiß, dass ich den mögen werde, aber ich komme irgendwie nicht dazu.
Okay, dann gebe ich dir einen Tipp. Guck ihn mal so in der Vorweihnachtszeit und nimm dir ordentlich Taschentücher mit. Was ich hier spoilern möchte, weil es also auch für die Geschichte nicht besonders relevant ist, dass Vincent Price praktisch den Dr. Frankenstein spielt, der Edward erschafft. Hat Tim Burton praktisch, das ist die letzte große Rolle von Vincent Price, einfach toll. Ja, wie er dann nochmal so dann in so einem alten gotischen Ambiente auftritt, wie damals bei. Ich meine, Corman hat ihn ja praktisch nochmal hervorgeholt. Er war bekannt als Horrordarsteller, aber er war schon um die 50. Und Corman hat ihn dann durch diese Poe-Verfilmung nochmal groß gemacht. Und ich glaube, dass Corman da wesentlich zu dieser Legende beigetragen hat durch diese Filme, wo er fast immer, also lebendig begraben hat er woanders gedreht, der Corman, weil den hat er nicht für AIP gemacht. Und Price war bei AIP, bei Arkoff unter Vertrag. Deswegen spielt da Ray Milland die Hauptrolle. Aber er hat wesentlich, glaube ich, zu dieser Legende beigetragen. Und es ist einfach ein toller Schauspieler, der auch so ein bisschen Grusel, Mysterium und Humor miteinander verbinden kann. Insgesamt muss man zu Corman sagen, also wer jetzt gar nichts mit dem Namen anfangen kann, ich glaube, das sind die wenigsten hier im Podcast, aber er hat halt angefangen eigentlich als Ingenieur, hat eine Ausbildung gemacht, ist dann irgendwie über die Fox rüber zu Sam Arkoff und hat da angefangen, billige Horrorfilme zu produzieren, ist natürlich bekannt geworden als der King of the Bees, wobei seine selbstproduzierten Filme immer eigentlich A-Filme waren, das heißt, die waren die Hauptattraktion und er war bekannt dafür, für ganz wenig Geld Sachen zu machen und hinzukriegen und es gibt legendäre Geschichten wie Little Shop of Horrors, der von 1960 ist, Jack Nicholson seine erste Filmrolle hatte, die er angeblich hat er Little Shop of Horrors gedreht, weil die Kulisse da stand von dem Film davor und er hat angeblich noch ein Drehbuch geschrieben und dann Little Shop of Horrors in 2,5 Tagen, also und einer Nacht komplett abgedreht. Und in diesem Film stecken schon alle Elemente von dem Remake dann, von 87, glaube ich, mit Rick Moranis, da ist schon alles drin. Also natürlich nicht die Musik, aber es ist alles von Corman, beziehungsweise seinem Drehbuchautor, ich glaube, weiß nicht, ob Corman das selber geschrieben hat, ich meine nicht, steckt schon alles drin und er hat einfach, sagen wir mal so, die Filmgeschichte beeinflusst in einem Maße, was einem so gar nicht bewusst ist. Er hat einen Film gedreht, der heißt The Fast and the Furious und die Produzenten haben den Titel einfach nur geholt im Tausch gegen Archivmaterial. Da hat Corman wahrscheinlich wieder irgendwelche alten Filmrollen gekriegt, die er dann in seinen Filmen dann weiterverwertet hat. Also er war ein Geschäftsmann, er war ein Filmliebhaber, er war ein Regisseur, er war ein Produzent, er war ein Verleiher, er hat Ingmar Bergman in die USA geholt, einen Erfolg gehabt. Er hat Francis Ford Coppola, Martin Scorsese die ersten Möglichkeiten gegeben, Filme zu drehen. Und wenn man das alles hochrechnet, Peter Bogdanovich, es sind Leute lange tot, die Legenden des amerikanischen Films und der Filmgeschichte sind. Und die sind schon tot und Corman hat sie alle überlebt. Also die, die er sozusagen rangezüchtet hat, die die Filmgeschichte beeinflusst haben, die sind schon abgetreten und er jetzt erst mit 98. Wenn man das bedenkt, dass er noch bei The Raven so eine Garde hatte wie Peter Lorre, der ja irgendwie am berühmtesten geworden ist mit M von 1931, dann Boris Karloff und Vincent Price, das ist ja überhaupt nicht vorstellbar, dass der jetzt erst abgetreten ist und relativ fit bis zum Ende. Bis 97 hat er noch Auftritte gemacht auf Filmfestivals und von seinen Geschichten erzählt. Also der ist auf so vielen Ebenen aktiv gewesen, das ist allein, weil er so alt geworden ist. Es ist einfach unglaublich und völlig faszinierend. Und ich glaube, es gibt da gar nicht mehr so viele von, die das noch sind. Ich glaube, vielleicht war er der allerletzte. Durch ihn ist Jack Nicholson Star geworden. Musst du mir vorstellen, Jack Nicholson ist auch schon abgetreten. Roger Corman übrigens nicht. Von dem kommen noch 4, 5 Filme, die er produziert hat. So ist es nicht, ne? Also ich glaube, Little Shop of Horrors soll nochmal ein Remake kommen mit Joe Dante. Joe Dante Regie. Joe Dante auch ein Typ, den er mit Piranha groß gemacht hat. Also das ist, wenn man sich da reinliest, und da gibt es eine Menge zu lesen, da gibt es auch eine Menge bei Wikipedia und YouTube zu gucken an Interviews. Man gerät da nicht so schnell an ein Ende. Und was ich unbedingt noch empfehlen möchte, ist der Film The Intruder, Weißer Terror. Man sagt immer so, der einzig wirklich anspruchsvolle, den er gedreht hat, 62 mit William Shatner. Und das ist ein Film über die Rassenproblematik im Süden der USA. Und da gefriert einem wirklich das Blut in den Adern auf eine ganz andere Art und Weise, weil es um Ku Klux Klan geht und so. Und das ist vielleicht der beste Film, der über Rassismus je gedreht wurde. Also Mississippi Burning finde ich tatsächlich nicht so gut wie Weißer Terror. Und das ist echt ein Meisterwerk. Aber mit dem Film hat er keinen Gewinn gemacht. Und so hat sich Roger Corman dann darauf berufen, Filme zu machen, die Gewinn machen, und hat sozusagen seine künstlerische Seite doch hinten angestellt, zumindest was solche Stoffe betrifft. Und Jack Nicholson hat ja geweint in einem Interview. Er meinte, ach Roger, der ist so hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Er hat nur den Quatsch gedreht und nichts Vernünftiges. Er hätte so viel mehr machen können. Aber du, es war ein glücklicher Mann. Und ich glaube, wenn du nicht glücklich bist, wirst du keine 98.
Da hast du recht. Das war ein sehr spannender Diskurs. Ich habe sehr wenig davon gewusst, bis hin, doch, ein paar Sachen habe ich gewusst. Jetzt erklär mir doch mal, wie passt denn der Film, den ich nur für dich geguckt habe und nur für diesen Podcast geguckt habe, da rein? Ich habe mir nämlich gestern Death Race 2000 im deutschen Frankensteins Todesrennen zur Gemüte geführt.
Ja.
The year 2000. America is a vast speedway. People line the streets to witness the greatest drivers on earth in a race from sea to shining sea.
This is a death race.
You finish first, or not at all. Death Race 2000. Every car a deadly weapon. Every spectator a potential point.
Ja, erklär mir mal, was hat denn der Film für einen Stellenwert in dem Ganzen und warum musste ich mir den angucken? Ich bereue es allerdings nicht, auch wenn das gerade so ein bisschen so klingt. Auch hier muss ich sagen, unter filmhistorischen Aspekten spannend, sich sowas mal anzusehen, so komplett raus aus meiner Komfortzone, aus meiner filmischen Komfortzone, sage ich ganz ehrlich. Aber sowas ist ja auch mal spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, war das soweit abwegig. Also das Death Race 2000 hat er damals gedreht, weil Rollerball so ein Erfolg war mit James Caan und er einfach schnell einen sozusagen medienkritischen Film machen wollte, der in die Zeit passte, der 70er. Er hat natürlich ordentlich auf die Tube gedrückt. Paul Bartel, der eigentliche Regisseur, hatte vor, den Film viel lustiger zu machen. Und Corman hat tatsächlich da einiges rausgestrichen von Comedy-Elementen und die Splatter-Elemente verstärkt, was ich auch interessant finde. Der Film war tatsächlich bis 2002 indiziert. Da war früher überhaupt nicht leicht ranzukommen. Musste man wirklich zusehen, wo man den herkriegte. Den hatte nicht jede Videothek. Und das war so eine Legende, dieser Titel. Zumindest ich bin nicht gut dran gekommen und ich wollte ihn immer sehen. Ich glaube, in den 90ern ist es mir irgendwann gelungen. Und das ist einer meiner Lieblingsfilme aus dem Genre B-Movie, wenn man es so nennen will. Weil der hat Spaß, der hat ein Superheldenkostüm, der hat Horror-Make-up, der hat Stars wie John Carradine, Sylvester Stallone als Mafiosi. Es ist alles so überdreht, Comic-verrückt und es hat so ein hohes Tempo. Es nimmt Mad Max vorweg. Es nimmt die Cannonball-Filme vorweg, auf dem Highway ist die Hölle los mit diesem Wettrennen. Es nimmt eine Menge vorweg an Blockbuster-Kino, was jetzt nochmal durchgewunken würden würde, nur natürlich etwas günstiger produziert. Und deswegen ist das für mich so ein Film, der bei mir bei Letterboxd 5 Punkte mit Herzchen kriegen würde. Es ist vielleicht einer der besten Filme aus der zweiten Reihe, die je gedreht wurden. Ich habe ihn auch unzählige Male gesehen tatsächlich.
Was mir aufgefallen ist, ist, was der für eine Hemmungslosigkeit hat.
Ja.
Also, und so eine Maßlosigkeit. Und damit meine ich gar nicht, dass das jetzt so ein Splatter-Festival ist, wie ein Terrifier 2 oder so. Zudem würde ja Maßlosigkeit auch hervorragend passen als Beschreibung. Aber man hat hier das Gefühl, dass nichts davon kalkuliert ist, sondern man sich einfach gedacht hat, so, hier muss jetzt aber dieses Blut spritzen.
Ja.
Und das Ganze bezieht sich nicht nur auf den Blutgehalt, sondern auch über einzelne Story-Details. Also wenn man halt bedenkt, ich erinnere mich da an diese Szene, in der im Nachrichtenfernsehen erklärt wird, welche Tötungen von Passanten und Zivilisten wie viele Punkte geben.
Mhm.
Und da ist einfach überhaupt kein Da ist überhaupt keine Moral vorhanden. Und ich finde nicht, dass die Moral sich nur auf die Welt im Film beschränkt. Natürlich ist diese Welt total amoralisch, sondern sie verleiht auch diesem ganzen Film so etwas, und jetzt komme ich wieder zu dem Begriff, sowas Hemmungsloses, sowas komplett frei von jedweden politischen Korrektheiten. Aber gleichzeitig auch nicht zu provokant, sondern einfach, da hat jemand gemacht, worauf er Bock hatte. Und zwar ohne, dass ich den Eindruck habe, er wollte damit jetzt zwingend ein Statement setzen, was er natürlich allein durch den Inhalt getan hat und durch das Ende. Aber einfach, da wirkte nichts kalkuliert dran. Und das finde ich dann doch, das ist ein Film, der sich sehr aufrichtig für mich anfühlt. Und das macht den Film jetzt nicht zu einem, auf einen Schlag, zu einem meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt die Motivation, mir noch die ganzen anderen Death Race-Filme, gibt ja auch noch ein Remake und noch
aber
diverse weitere Filme.
Da muss ich kurz reingrätschen, das ist wirklich der einzig Relevante. Der Rest ist irgendwas,
okay.
Geldmacherei, keine Ahnung was.
Okay, so oder so hätte ich jetzt auch keine große Lust, mir da noch mehr anzugucken. Aber es war schon spannend für mich, mal in diesen Bereich an Filmen oder in diese Art von Genre, kann man ja fast schon sagen, mal durchzusteigen. Jetzt kann ich immerhin sagen, ich habe Frankensteins Todesrennen gesehen. Kann auch nicht jeder.
Aber du stellst dich da ein bisschen auf einen kleinen Sockel, weil das ist das Genre, was das bedingt, was wir heute alle gucken. Das ist das, was Roger Corman geschaffen hat. Er hat die Grundlagen geschaffen, indem er Leute hat machen lassen. Ich meine, ohne ihn kein Der Pate, ohne ihn kein Taxi Driver. Ja, so muss man das ja sehen. Er hat es für wenig Geld gemacht und er hat diese Hemmungslosigkeit feiern lassen von Regisseuren oder auch von sich selbst, weil er natürlich, klar, einen Gewinn machen wollte. Aber du musst natürlich erstmal die Grundlage schaffen, warum überhaupt etwas entsteht. Und nur deswegen haben wir das Kino, was wir heutzutage haben. Und dass er so alt geworden ist, obwohl er theoretisch schon seit 30 Jahren tot sein könnte, das ist eben die Besonderheit. Er hat sozusagen seinen Einfluss noch komplett miterlebt. Er hat miterlebt, wie er abgefeiert wurde auf unzähligen Festivals. Er hat noch Unterrichtsstunden gegeben. Selbst in München konnte man vor wenigen Jahren noch irgendwie einen Kurs bei ihm belegen. Das ist wahrscheinlich einzigartig. Und wenn ich jetzt, was unmöglich ist, das zusammenzufassen, weil er so viel gemacht hat. Also wenn du allein diese 50er Jahre B-Movies, It Conquered the World, dieses außerirdische Monster, das aussieht wie eine Gurke mit Augen und irgendwie Krallen wie so eine Krabbe. Es ist wirklich ein armseliges Alien. Ich find's natürlich toll, keine Sorge, liebe Fans. Dorothy Malone, die Hauptdarstellerin von It Conquered the World, hat dieses Viech gesehen, das erste Mal, diese Puppe, und hat gesagt, what? That conquered the world? Und war natürlich total verzweifelt, dass sie jetzt in diesem Film mitspielte. Also gibt's unglaublich viele Stories, wie er da irgendwie noch was, auch The Beast with the One Million Eyes mit einem wahnsinnig tollen Filmposter. Sam Arkoff ist ja früher in die Schulen gegangen, hat drei Poster dahingestellt, hat die Kinder gefragt, welchen Film von diesen drei Postern möchtet ihr sehen? Dann haben die Kinder abgestimmt und den hat er dann gedreht. Und The Beast with One Million Eyes war so ein Ding. Und das hat der Regisseur dann auch total vergeigt. Dann gab es kein Beast, dann hat Corman nochmal was nachgedreht. So ein ganz billiges Alien durch Überblendung, haben sie 10 Minuten dran gekurbelt. Es sieht interessant aus, muss man sagen. Und deswegen die Story von Roger Corman. Wenn ich es abkürzen würde, würde ich sagen Pit and the Pendulum. Dann The Intruder, also Weißer Terror. Für mich persönlich war der Einstieg Der Mann mit den Röntgenaugen. Es gab früher im WDR immer diese Donnerstagsreihe, 7:45, da lief Genre-Kino. Und das durfte ich immer sehen. Das konnte ich mit meiner Mutter verhandeln. Und dann lief Der Mann mit den Röntgenaugen mit Ray Milland. Und ich spoiler jetzt hier, Vorsicht, er kann am Ende durch alles durchgucken, durch alle Dimensionen durchgucken, reißt sich die Augen raus. Und das ist der Schlussschock. Und das war der Moment, wo meine Mutter sagte, ab jetzt ist der Film am Donnerstag gestrichen. Das gibt's nicht mehr. Es ist ja fürchterlich. Die hat sich tierisch aufgeregt. Und wenn man sich diesen Effekt mit den rausgerissenen Augen heute anguckt, ist es doch eigentlich recht bescheiden. Aber es ist ein toller Film. Was Roger Corman gemacht hat, ist, er hat für wenig Geld Filme gedreht. Aber er ist keiner, der diese Filme gedreht hat, bis auf so ein paar 50er-Knaller, wo man sagen würde, ach, das ist ja wahnsinnig schlecht und deswegen unterhaltsam. Nee, er ist ein sehr guter Regisseur gewesen, aber er hat wenig Geld ausgegeben. Und manchmal leidet seine Filmografie tatsächlich darunter, weil man denkt, hätte er in den kleinen Horrorladen doch so ein bisschen mehr Geld investiert. Aber er hat es eben nicht. Und er ist trotzdem glücklich gestorben. Also insofern, vielleicht ist auch der Weg das Ziel, ne?
Zum Abschluss zu Death Race 2000, wo du ja gerade gesagt hast, dass er vielen Sachen den Weg bereitet hat und so weiter. Ich finde es ja auch gleichzeitig so spannend. Meine erste Assoziation war mit dem Film, dass ja auch diese ganze, ja, ich sag mal, Menschenhass-Thematik, dass die, ich weiß nicht, ob es davor irgendwas in der Art gab oder ob auch das.
So auch nicht spontan, müsste ich auch erst gucken.
Weil man muss ja bedenken, was das eigentlich später, also selbst die Tribute von Panem, die ja im weitesten Sinne in diesen Bereich zählt, könnte oder hat man ja auch immer gesagt, das basiert oder das erinnert sehr stark an Battle Royale und so weiter. Und gleichzeitig ist Battle Royale ja auch nicht das erste in diesem Bereich. Aber mir fiele jetzt auch nicht ein, ob, man muss jetzt die Frage stellen, ob Battle Royale und Death Race 2000 so viel miteinander zu tun haben. Aber es ist ja von der Idee her sehr, sehr ähnlich. Und auch dieses ganze Brot- und Spielprinzip, das dahinter steckt. Also ich finde schon, wenn man möchte, kann man auch da Death Race 2000 als Wegbereiter so ein bisschen sehen.
Ja, wenn du Death Race 2000 mit Battle Royale zusammenpackst, dann wüsste ich nicht, was die Tribute von Panem noch groß dann noch dazugefügt hätten. Außer natürlich eine Darstellerin, die bezaubernd ist. Aber da ist eigentlich alles drin. Dieses ganze, dieses Diktaturending wird ja komplett abgedeckt schon von Death Race 2000. Sind ja alle Elemente da schon drin. Und Battle Royale ist das andere. Ja, vielleicht ein bisschen Running Man noch, aber Running Man war ja,
ja genau, Running Man.
Und Running Man genau, war ja auch schon übernommen aus Frankreich. Und da gab es das Millionenspiel und ja, aber im Prinzip sind das diese drei Filme und dann hast du Tribute von Panem komplett. Also für mich war Tribute von Panem sehr ernüchternd, weil ich echt dachte, hä, es ist doch einfach Battle Royale. Und natürlich Death Race 2000 auch. Aber den Gedanken hast du jetzt tatsächlich gehabt. Mich vorher gar nicht so drauf gekommen. Für mich war es immer Battle Royale.
Alright, dann sind wir, glaube ich, mit unserer kleinen Roger Corman-Retrospektive durch. Es sei denn, du möchtest noch irgendeinen
Nein, ich würde
Film
wirklich,
an dieser
genau,
Stelle
wir
gerne
haben
erwähnen.
Viel drüber gesprochen. Ich würde sagen, Mann mit den Röntgenaugen, It Conquered the World, Pit and the Pendulum, Frankensteins Stoßrennen hat er nur produziert. Das sind die herausragenden Filme und ich habe wahrscheinlich hunderte jetzt vergessen. Aber unbedingt Weißer Terror, The Intruder. Mit William Shatner. Ein Wahnsinn, bevor William Shatner berühmt wurde. Das ist wirklich, der geht durch Mark und Bein und ist zu Unrecht so ein bisschen vergessen.
Und wer jetzt verzweifelt nach Der Untergang des Hauses Usher sucht, im Deutschen trägt der Titel den Film Die Verfluchten. Und wie ich gesehen habe, ist er, wie ich gemerkt habe, ich habe ihn mir bestellt, ist er als sehr gut remasterte Blu-ray für einen schmalen Taler auf allen gängigen Online-Plattformen erhältlich.
Ja.
Alright, dann kommen wir von ganz, ganz früher zu ganz, ganz spät, nämlich wieder zurück ins Hier und Jetzt und reden über einen Film, der bei den jüngsten Fantasy-Filmfest Nights, oder waren es die White Nights? Nee, es waren die Nights,
ich komme da immer durcheinander, es gibt ja sehr viele
ich
Nights.
Ich auch. Genau, auf jeden Fall bei den letzten Fantasy-Filmfest Nights, ungeachtet, ob es nun die White Knights waren oder die normalen Knights, irgendwelche Knights halt. Da ist ein Film gestartet, der am 20. Juni erst, also wir sind mal ein bisschen früh dran diesmal, aber er lief halt, wie gesagt, schon auf den Fantasy Filmfest Knights. Und zwar Sting.
Charlotte!
Hey there, little guy. We're gonna call you Sting.
Hat seinen offiziellen deutschen Kinostart am 20. Juni, wie gesagt, und ist ein ja, Spinnenhorror, Schrägstrich, seien wir ehrlich, Alien-Spinnenhorrorfilm. Also das hier ist jetzt keine Spinne, die durch irgendwelche radioaktive Verstrahlung plötzlich riesengroß wird oder so klein bleibt und trotzdem gruselig ist, sondern zu Beginn des Films sehen wir, wie ein Spinnenwesen aus dem All auf der Erde einschlägt und dann in den folgenden Minuten sehr schnell zu einem sehr großen Wesen heranwächst und dann innerhalb eines Apartmentkomplexes Jagd auf alles macht, was sich bewegt. Und ein junges Mädchen stellt sich dem entgegen. Und das Ganze führt daraufhin eine Patchwork-Familie wieder in sich zusammen, die sich vorher droht zu entfremden. Also ganz klassischer Familienabenteuer-Horrorstoff, würde ich sagen. Und damit ist eigentlich mein Fazit zum Film auch schon beschrieben. ich fand ihn gut, ich fand ihn unterhaltsam, war für mich jetzt auch nichts, was irgendwie groß in Erinnerung bleibt. Aber man muss ja auch sagen, Spinnenhorror ist jetzt auch nicht so, dass da jeden Monat irgendwie 3 Filme ins Kino kämen, sondern das ist schon ein Subgenre, das nicht so oft bedient wird. Und ich habe so ein bisschen gelesen, dass da Uneinigkeit drüber besteht, inwiefern denn das junge Mädchen als Hauptdarstellerin total nervig sein soll oder ob die wirklich süß und mitreißend ist. Ich war ausnahmsweise mal auf bei Zweiterem. Normalerweise bin ich immer sehr empfindlich, was so 9-mal kluge junge Filmfiguren angeht. Aber hier, ich finde, die hatte Wumms, die hatte auch ein gewisses Engagement. Ich fand die auch süß gespielt und so weiter. Und dadurch, dass ich mit ihr gut connecten konnte, konnte ich auch mit dem Film insgesamt mitgehen. Auch wenn ich sagen muss, der hätte auch als dreiviertelstündiger Kurzfilm oder meinetwegen auch Twilight Zone-Episode oder eine Episode irgendeiner Anthologieserie, hätte der Film für mich auch funktioniert. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, dass der irgendwie großartige Längen hatte. Trotzdem hatte der gefühlt schon nach der Hälfte alles erzählt. Deshalb ist für mich jetzt auch nicht das größte Highlight. Aber den kann man gut weggucken. Und ich glaube auch, dass man da mit der richtigen Crowd wirklich Spaß im Kino haben kann.
Genau, ich habe den im Kino gesehen auf diesen Fantasy Filmfest Nights. Und ja, ich kann im Großen und Ganzen nur zustimmen. Ich habe ein spezielles Nerd-Problem mit dem Film. Mir kommt die Spinne zu spät. Und ich bin totaler Fan von Riesenspinnenfilmen. Und frage mich immer, warum wird Tarantula nicht getoppt? Weil Tarantula ist eigentlich immer noch der allerbeste Riesenspinnenfilm. Und der ist von 1955. Und dieser ist auch wieder schön und sympathisch und macht Spaß zu gucken. Aber wir sind ja mittlerweile im Jahr 2024 angelangt und anderen technischen Möglichkeiten. Und ich weiß, die Riesenspinne kommt. Ich will nicht so lange auf die Riesenspinne warten. Ich will nicht eine Dreiviertelstunde auf die Spinne warten. Ich will die Spinne eher. Und insofern war es zwar keine Länge, weil das alles schön konstruiert ist in diesem Film, wenn auch so ein paar komische Ungereimtheiten da drin waren, wie zum Beispiel, ach, sag ich gleich, ich will die Spinne einfach eher und ich will die Spinne eigentlich auch größer. Und ich will auch mehr Spinne. Ich brauche nicht so viel Suspense. Ich will das Viech dann auch sehen und ich will, dass das Sachen macht und groß in der Bude rumklappert. Trotzdem, am Ende des Tages, ein netter Film, auf jeden Fall. Und das Mädchen fand ich überhaupt nicht nervig. Sie macht ja auch eine gewisse Heldenreise, findet da ja statt. Und das wendet sich ja alles zum Schönen. Sie ist am Anfang sehr streng mit ihrem Vater, aber das ordnet sich ja alles. Und ja.
Ja, so. Das hat mir aber eigentlich, muss ich sagen, wiederum ganz gut gefallen. Auch. Ich bin nicht so der Monster-Horror-Fan.
Ach so, das meinst du.
Also sage ich ganz ehrlich, ich fand das eigentlich ganz angenehm, wie man im Vorfeld immer mal wieder so die Spinne halt so angeteased hat. Und sei es durch irgendwelche Schatten oder keine Ahnung, dann sieht man da mal ein Bein und da kommt sie wieder irgendwie so leicht hervor, guckt da um die Ecke. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das ist aber so, wie gesagt, das ist so mein Problem. Ich brauche so diese brachiale Monster-Action nicht. Mhm. Und gegen Ende hin hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich, und da passt es dann, dass ich ja zum Beginn gesagt habe, dass diese Spinne aus dem All kommt. Es war dann gegen Ende hin schon mehr Alien als Tarantula. Aber wie
eben,
gesagt,
eben.
Ich finde, man kann es insgesamt ganz gut machen. Ich fand die auch gut getrickst, muss ich auch sagen. Mhm. Ist jetzt auch nicht selbstverständlich bei doch eher schmal budgetiertem Horror. Aber ja, was soll ich sagen? Hab, glaube ich, alles gesagt.
Ja, ich möchte gerne, dass Riesenspinnen durch die Innenstadt toben, und zwar realistische Riesenspinnen. Das habe ich bei dem Film nicht gekriegt, da kann der Film nichts für meine Bedürfnisse. Ich fand Eric Attack gut, ist auch nicht so wahnsinnig alt. Die Effekte sind vielleicht mittlerweile so ein bisschen verblichen, weiß ich nicht, aber ein paar Effekte, glaube ich, sind da immer noch ziemlich gut. Ich habe den vor ein paar Jahren nochmal mit meiner Tochter geguckt, die hat es gar nicht geschockt, weil der so lustig ist. Okay, es müsste eigentlich nochmal so ein bisschen schrecklicheren Riesenspinnenfilm geben, aber mit echten Spinnen, die eben keine Aliens sind oder Mutationen wie bei Spider City, sondern richtige, echte Spinnen, nur in groß, so groß wie ein Haus oder so groß wie ein Bus, und die sollen in der Innenstadt alle einspinnen und fressen und keine Ahnung, was man so machen kann. Und das bitte mit Top-Effekten. Das wäre jetzt so mein Wunsch an die Filmindustrie. Ich will das auch nicht selber machen, weil ich will nur im Kino sein und sitzen und das dann gucken. Ja. Aber der Film, wenn man einen spannenden Alien 80er Jahre, es erinnert mich eher so an House und Monster Busters oder so, das Genre ist das eigentlich, ne? Der Sting. Und deswegen ist das ein süßer Film.
Ja, vielleicht muss man ja sagen, es kommt ja im November noch ein Film, der Spiders ihr Biss in den Tod heißt und der insgesamt bislang ganz gute Reviews bekommt. Also vielleicht ist das ja dann, bitte?
Entschuldigung, Wormines ist das, ne? Dieser spanische, ne? Oder was?
Oh, das weiß ich nicht. Ich kenne jetzt nur den deutschen Titel, aber ich finde es gerne für dich raus. Der kommt jedenfalls im November dann auch nach Deutschland und vielleicht ist das ja der Film, auf den du wartest.
Ja,
wie gesagt, der kommt ganz gut weg und schauen wir mal.
Der Trailer war toll und unheimlich und ich hoffe da erneut. Ich glaube, es war Wormines, wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ist das. Hast du recht.
Und der Regisseur macht jetzt den neuen Evil Dead.
Ach, das ist ja spannend. Ja. Okay, cool.
Und das heißt, irgendwas muss er ja ausgelöst haben, selbst in Hollywood. Es gibt aber schon die ersten, die den gesehen haben auf den Fantasy Filmfest Nights, glaube ich, lief der sogar schon im Herbst. Habe ich leider verpasst, weil ich muss mir wirklich, Infested ist, glaube ich, auch so ein Titel davon, ich muss es mir wirklich deutlich aufschreiben, wenn Spinnenhorrorfilme anstehen, damit ich die immer gucke. Da bin ich naives Kind.
Ja, und dann kommt vielleicht auch irgendwann dein Wunsch Wirklichkeit, dass wir ein Riesenspinnen-Special machen. Was du ja auch schon, hast ja auch den Wunsch schon geäußert, aber erstmal hast du jetzt heute deinen Wunsch befriedigt bekommen, eine Roger Corman-Retrospektive zu bekommen.
Ja gut, aber Roger Corman ist ja auch nicht irgendwer. Das klingt jetzt so, absolut, als wenn ich ständig irgendwelche Themen hier anbettle.
Ja, ich krieg permanent Nachrichten von dir. Nein, natürlich
das
nicht.
Das sind Ideen.
Natürlich nicht. Natürlich, ja, ey, das war jetzt auch das, also wir tauschen uns ja beide aus, ist ja alles cool. Also,
nein, das würde ich ganz ehrlich. Ja, aber du kannst mir auch diese Special-Ideen schicken, dann machen wir die auch. Was wäre denn dein Wunsch an ein spezielles Special? Hast du da schon was im Kopf?
Das ist eine gute Frage. Also ich hätte ja richtig Bock, aber da reden wir ja hier schon total lange drüber, wenn wir dann doch irgendwie, könnte ich mir vorstellen, wenn Terrifier 3 kommt, dass wir dann wirklich mal, auf den Tisch packen, welche Filme wir uns nicht angucken konnten oder dass wir den anderen challengen, zu sagen, so, und du guckst dir jetzt bitte den an. Nur ist die Frage, ich wüsste jetzt spontan nicht, womit ich dich challengen soll, ehrlich gesagt.
Aber ich sehe das gar nicht als Challenge, sondern als zwei Betrachtungsweisen auf dieselben Stoffe. Eigentlich wäre es geil gewesen bei Roger Corman, jeder guckt 5 Roger Corman-Filme, auch vielleicht die ich noch nicht gesehen habe. Ach komm, egal. Ja, irgendwie sowas. Ja, dann challenge mich mal mit Terrifier 3. Weiß ich nicht, ob du mich damit challengest.
Nein, 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 aber ich würde mich ja mit Terrifier 2 challengen.
Ach, ja,
da reden wir ja schon länger drüber, weil ich den ja damals ausgemacht habe. Und wenn wir sagen, jeder gibt dem anderen einen Film, von dem er weiß, den macht er aus, oder würde er ausmachen, wenn es nicht die Aufgabe für den Podcast wäre, das meine ich.
Du weißt ja, was für mich der schlimmste Horrorfilm aller Zeiten war, den ich nie wieder geguckt habe. Habe ich das schon mal hier erzählt?
Hast du bestimmt in der ersten Folge.
Weiß ich nicht konkret, ob ich das gemacht habe. Für mich der schlimmste Horrorerfahrung aller Zeiten. Und ich habe den Film deswegen nie geguckt. Ich gebe zu, ich war 10 Jahre alt damals. Deswegen hat das auch ganz viel damit zu tun. Jetzt werden alle herzlich lachen. Ist Nosferatu mit Klaus Kinski.
Doch, stimmt, das hast du erzählt. Aber du hast ihn dann ja geguckt.
Nein,
also das heißt,
ja, damals,
das wäre,
ja.
Du würdest ihn nie... Ah, okay.
Ich habe die Blu-ray im Schrank stehen. Ich habe ihn nie wieder geguckt, seit ich 10 war, weil ich so schreckliche Angst vor dem Film habe und vor Kinski. Hm. Und alle sagen so, ey, jetzt stell dich mal nicht an, der ist doch nicht so... Ich gucke lieber den mit Max Schreck, obwohl der eigentlich gruseliger ist, ja, aber... nein, also Nosferatu mit Kinski ist ein schrecklicher, grauenhafter, gruseliger Horrorfilm und das ist meine Meinung.
Okay, das ist gut zu wissen.
Ja.
Dann weiß ich ja, was ich damit mache.
Es kommt ja wieder Nosferatu irgendwann.
Ja, ja, genau. Auch da hast du schon einen Wunsch geäußert.
Ja.
Zu da Vampir-Nosferatu-Film. Aber ja. Jetzt, wir reden hier jetzt, genau. Das ist hier Behind-the-Scenes-Gelaber. So funktioniert das nämlich mit Podcast-Absprache, ja. Ihr Leute da draußen. Kommen wir ganz zum Schluss zu dem Film, der, wie gesagt, wir zeichnen 2 Tage vor offiziellem Kinostart auf und das heißt, während ihr diesen Podcast hört, läuft er bereits im Kino und ihr habt die Gelegenheit, ihn euch anzuschauen. Oder wenn wir 2045 haben, zum jetzigen Zeitpunkt, als ihr das hört, vor vielen, vielen Jahren ist dieser Film im Kino gelaufen. Jetzt findet ihr ihn garantiert irgendwo auf irgendeiner Plattform, von der wir heutzutage noch gar nichts wissen. Die Rede ist von Late Night with The Devil.
We are back in 5, 4. Now, here's Mr. Midnight, Jack Delor.
Oh, good evening, Night Owls, and thank you for allowing me into your living rooms once again.
Well, Night Owls, we've got a heck of a show in store for you tonight, and I'm very excited for you to see it all unfold before your very eyes. I really hope you love it. Gosh, I hope you love it. Love it.
I'm trying to host Nashville syndicated talk show.
And I'm trying to help you keep it on the air.
We all know how important it is to keep our sponsors and affiliates happy, but in my humble opinion, there is only one person who really matters in this whole darn crazy business. And that is you.
Der ja in den USA, nachdem er seine Premiere gefeiert hat. Durchaus wieder mal einen Hype ausgelöst hat. Ich finde es ehrlich gesagt mittlerweile müßig, immer wieder zu sagen, ja, dieser Horrorfilm hat einen Hype generiert und der hat einen Hype generiert. Man hat das Gefühl, jeder Film, oder insbesondere im Horror, der einigermaßen gut bei den Kritiken ankommt, der ist sofort mit einem Hype verbunden, kann den Film nämlich auch schaden. Deshalb finde ich es immer so ein bisschen schwierig, da auf den Hype aufzuspringen. Weil ich glaube, dass das den meisten Filmen eher schadet als nützt. Ich habe versucht, mich von diesem Hype so ein bisschen loszulösen und habe mir dann einen Film angesehen, in dem es darum geht, dass wir einer fiktiven Late-Night-Show bei ihrer Halloween-Ausgabe zuschauen. Im Vorfeld erfahren wir so ein bisschen die schwierige Geschichte des Hostes. Der hat gerade seine Frau verloren, seine Quoten sind im Sinkflug und er versucht jetzt mit einigen kontroversen Gästen, die er in seine Show eingeladen hat, nochmal an alte Erfolge anzuknüpfen. Und er lädt unter anderem eine Parapsychologin ein, die gerade ein Buch geschrieben hat über eine Patientin von ihr, die scheinbar von irgendetwas besessen ist. Und er lädt nicht nur sie ein, sondern er lädt auch das besagte Mädchen ein und beschließt während der Sendung, eine Art, Exorzismus würde ich gar nicht sagen, sondern er versucht eher mit dem, wovon sie vermeintlich besessen ist, Kontakt aufzunehmen, was in exorzismusartige Situationen mündet. Darüber hinaus hat er unter anderem einen Skeptiker eingeladen und einen Star-Mentalisten. Und dann sehen wir eben immer abwechselnd Szenen, die sich vor der Kamera abgespielt haben, im Wechsel mit Szenen, die sich hinter der Kamera abgespielt haben. Und steuert das Ganze auf eine spannende Eskalation zu. Und ich hatte Spaß. Ich überlasse dir hier aber mal kurz das Feld, denn du hast ihn ganz frisch gestern Abend noch gesehen.
Genau, ich habe jetzt gut, die Inhaltsangabe war ja schon ausführlich. Ansonsten würde ich sagen, wir spoilern jetzt hier munter und macht besser auf Stopp und hört den Podcast vielleicht erst, nachdem ihr den geguckt habt, weil ich finde ihn schon auf jeden Fall empfehlenswert, Hype hin oder her. Geht lieber ins Kino, guckt euch den mal an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ansonsten erfahrt ihr jetzt hier Dinge, die ihr vielleicht dann gar nicht wissen wollt darüber.
Aber eine spoilerfreie Empfehlung von uns beiden, das können wir jetzt schon.
Genau, Empfehlung und okay. Empfehlung unterm Strich auf jeden Fall. Ich finde das mit dem Hype auch immer so extrem, vor allem weil der Film jetzt dieser Film wird ja jetzt nicht irgendwie 120 Nachahmer auslösen oder eine neue Welle lostreten. Ja. Insofern ist das ein, sagen wir mal, singuläres Werk, was sich am ehesten dran anlehnt an, ja, ich habe es schon mal gesagt eigentlich vorhin, Todesspiel, das Todesspiel von Tom Tölle 1970, ist ein deutscher Film und der Film selbst ist kein Film über die Fernsehsendung Das Todesspiel, sondern eine Ausgabe des Todesspiels selbst. Also der deutsche Fernsehen hat da schon einiges vorweggenommen und das ist lange her. Guckt euch das Todesspiel an, kann ich nur absolut empfehlen, mit Dieter Hallervon und Dieter Thomas Heck in ernsten Rollen. So, und das macht dieser Film auch. Er ist eine Ausgabe von einer Late-Night-Show. Und diese historisch-mediale Form wird natürlich in diesem Fall dafür genutzt, die aktuelle Jetztzeit und aktuelle gesellschaftliche relevante Themen zu verdeutlichen. Das ist ja offensichtlich irgendwie. Wir sehen hier natürlich das Misstrauen gegenüber von Medien. Wir sehen hier Menschen, die in den Medien auftreten, die verschiedene Motive haben. Es ist eine Satire auf unsere aktuelle Befindlichkeit, glaube ich.
Du hast eben bei Sting etwas gesagt, wo ich hier drauf eingehen möchte, weil das für mich zu stimmt im Vergleich zu Late Night with the Devil, nämlich, dass du ja, wenn du dir ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, aber wenn du dir einen anderen Film wünschst, kannst du das dem Film ja nicht zum Vorwurf machen, genau, wenn das deine Befindlichkeiten sind. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei mir bei Late Night with the Devil so ist, weil ich das Gefühl habe, der Film soll mir vermitteln, beziehungsweise er soll mir ja vermitteln, dass ich hier einer Late-Night-Show zugucke, also einem Live-Mitschnitt dieser eskalierenden Late-Night-Show. Mhm. Und für mich hatte der Film dadurch diesen Found-Footage-Anstrich. Mhm. Oder meinetwegen es ist fast sogar so Mockumentary-artig, irgendwo da in der Mitte. Ich finde, dass das alles sehr artverwandt ist. Nur dadurch, dass wir ja auch noch diese Aufnahmen haben, die in Schwarz-Weiß sind, die dann von dem Behind-the-Scenes-Material immer dazwischen geschnitten sind, um auch zu zeigen, was in den Pausen abgeht. Und wir sind ja im Spoiler-Bereich, das ganze Finale, in dem sich dann das Bild plötzlich halt in klassisches Kinoformat aufbläst, während wir vorher in, ich glaube, 4:3 Format sind. Das reißt mich so aus der Immersion raus. Und da frage ich mich, ob das mein Problem ist, dass ich da den Anspruch habe, ich möchte eigentlich einfach nur dieser Late-Night-Show zugucken. Oder ob ich dann sagen muss, ja, aber das ist ja nicht das Konzept. Aber wenn ich ihn wirklich als Found-Footage-Film betrachte, dann funktioniert das leider für mich nicht hundertprozentig, weil ich ja sehe, das Material wurde ja bearbeitet. Und das ist ja immer und auch so bearbeitet, dass es der Spannung dienlich ist. Und wirklich gute Found-Footage-Filme meiner Ansicht nach verbreiten den Eindruck und verbreiten dadurch auch ihren Schrecken, dass man das Gefühl hat, es ist wirklich einfach gefundenes Material und da hat keiner vorher Hand angelegt. Ja, und daher, ich fand ihn wirklich gut, aber ich habe einfach im Kopf einen für mich noch stimmigeren, noch besseren Film, aber auch wie du sagst, das kann ich ihm halt nicht zum Vorwurf machen, denn der hat ansonsten so viele schöne Vorzüge und ich finde ihn auch so schön unvergleichbar mit anderen Filmen. Also ich könnte jetzt nicht spontan sagen, hey, wenn dir Late Night with the Devil gefällt, dann guck mal XYZ, weil der schon so ein Unikat ist. Und das finde ich heutzutage toll zu sagen, dieser Film ist ein Unikat.
Ja, aber eigentlich werden ja Live-Shows live on Tape aufgenommen. Das heißt, die sind nicht live, aber sie werden aufgenommen. Und das Tape, was wir sehen, ist jetzt von diesen schwarzen Making-of-Backstage-Sachen mal abgesehen, ist schon einfach einfach diese Aufnahme. Wir haben ja auch am Anfang noch diese Tafel, wo drauf steht, das wurde war früher immer bei so Aufzeichnungen natürlich auf U-Matic-Tapes oder Beta-Kassetten, da war immer dann diese Tafel, Länge, Regie, diese Testtafel kommt ja vorweg und dann sehen wir einfach so diese Aufnahme, wie sie auf so einem Magnetband dann sein könnte. Abgesehen von diesen Schwarz-Weiß-Sachen. Und diese Schwarz-Weiß-Sachen, diese Backstage-Szenen sind meiner Meinung nach für das Publikum, und zwar wir, die eine gewisse Ebene mit an die Hand kriegen, um zu zeigen, das ist jetzt die Realität. Das heißt also, wir sehen jetzt nicht nur die Aufzeichnung und das könnte eine wilde Halloween-Show sein, sondern es sind wirklich Geschehnisse, die auch in dieser Show sozusagen herausfallen. Hätte man jetzt nur diese Show würde man sagen, ja gut, die haben sich sowas wie beim Millionenspiel erlaubt. Und beim Millionenenspiel also in der Realität, also die ARD, die, ich weiß nicht, oder was, der NDR, die damals das Millionenspiel produziert hat, hat vor, eine Mediensatire zu machen und das einfach zu senden. Und das könnte das ja dann theoretisch sein, sozusagen die Ausgabe einer Halloween-Late-Night-Show, die einfach das Publikum da zu Hause mit ein paar Effekten sozusagen an der Nase herumführt. Aber dadurch, dass wir diese Backstage-Sachen drin haben, wird uns ja sozusagen die wirklich reale Ebene nochmal vor Augen geführt, was uns zeigt, nee, das, was in der Show passiert, ist möglicherweise tatsächlich übersinnlich. Und ich glaube, wenn man diesen Anker nicht hätte in dem Film, dann wäre der Rest möglicherweise auch nicht so interessant.
Ja, es sind interessante, interessante Sichtweise. Wie gesagt, bei mir, ich glaube einfach, ich hätte, hab im Kopf irgendwie einen anderen Film gehabt.
Ja.
Und das kann ja nicht das Problem des Films sein.
Also, was ich interessant finde, ist, dass es diese ganzen, sagen wir mal so, dass der Film in meiner Wahrnehmung zwar sich der Medienrealität von 1976 bedient, aber eigentlich die Medienrealität von heute sozusagen verdeutlicht im Sinne von, wer sagt was, wer macht was, wem kann ich trauen, welchen Bildern kann ich trauen und eigentlich auch diese Schwarz-Weiß-Bilder, was ist das jetzt, wer hat das gemacht, ist das auch wirklich die Realität, wie ich sie, aber warum wird das gedreht, wer beeinflusst mich? Was ist ein Effekt? Wer ist gut? Wer ist böse? Wer hat welche Motivation? Du bewegst dich ja in einem völlig, sagen wir mal, schwerelosen Raum in diesem Film.
Und, ja, stimmt. Wie würdest du dann dann das Ende einordnen?
Ja?
Weil da begibt man sich ja auch inszenatorisch noch mal komplett raus aus dem. Das ist ja dann wirklich weit weg.
Genau, jedem selber überlassen, wie er das interpretiert. Für mich war das so: Worauf lässt du dich ein? Welche Story glaubst du? Welche Konsequenzen ziehst du? Ja, ich meine, das ist ja, ich glaube, es ist kein Zufall, dass so ein Film heutzutage entsteht. Und ich finde es darüber hinaus auch lustig, dass er auf so Elemente zurückgreift wie Das Omen oder Exorzist. Weil Das Omen ist ja von 76 und dass der Film so eindeutig, naja gut, es ist eine Mischung aus Exorzist und Omen, aber dass der dann sich da verortet, finde ich auch toll, dass er sich dieser, sagen wir mal, historischen Epoche der 70er Jahre dann sozusagen bedient.
Und überleg mal, wie sich das jetzt ja wiederholt. Wir haben ja eben über Death Race 2000 gesprochen.
Ganz
und
ähnlich,
da über die,
ganz ähnlich.
Und da über die Gesellschafts- und Medienkritik. Und jetzt haben wir es hier schon wieder. Ja. Also es ist ja, man muss ja überlegen, wie viele Jahre dazwischen sind. Über 50, nee, ja, etwas über 40. Und das ist immer noch aktuell und sagt uns, so doof das klingt, aber es zeigt uns ja, dass diese Filme alle nichts bringen. Nein, aber dass es wirklich ein immerwährendes Thema ist und spannend, dass sich hier dieser Kreis irgendwie schließt.
Genau, die sind ganz nah beieinander, auch wenn sie ganz unterschiedlich sind.
Genau. Okay, wir sind irgendwie durch, oder? Das kommt jetzt ein bisschen abrupt, aber wir sind, glaube ich, diesem Film sehr gerecht geworden. Erst recht dafür, dass er natürlich noch jetzt in den Kinos läuft, von den meisten wahrscheinlich noch nicht gesehen wurde. Aber auf jeden Fall kann man sagen, und er lief ja auch auf dem Fantasy-Filmfest, beziehungsweise bei den Knights, welche auch immer das waren. Und vielleicht haben ihn ja einige von euch schon gesehen. Schreibt uns doch einfach gerne mal, wie ihr die einzelnen Filme fandet, die wir hier besprochen haben. Denn weißt du, was wir nie machen im Vergleich zu anderen Podcasts? Und vielleicht sollten wir das mal machen. Wir sagen nie den Leuten, sie sollen uns irgendwie abonnieren oder sie sollen uns Kommentare schreiben oder irgendwie so. Das machen wir nie. Vielleicht sollten wir das einfach mal machen.
Wo kann man denn, kann man bei Spotify eigentlich Kommentare schreiben? Ich weiß sowas gar nicht.
Ja, bei Spotify kann man das tatsächlich auch. Ich habe es noch nie gemacht, aber soweit ich weiß, geht das. Und bei iTunes auch. Also schreibt uns gerne mal ein paar Kommentare, ob euch das überhaupt gefällt, was wir hier so machen. Das wäre nicht ganz unwichtig für uns.
Also wenn es euch nicht gefällt, braucht ihr keinen Kommentar schreiben. Aber wenn es euch gefällt, gerne.
Genau so ist es. Gut, das war doch schön. Das war doch wirklich ein sehr abwechslungsreiches Programm heute. Wenn ich mal so auf den kommenden Monat gucke, was ich ja in den letzten Ausgaben auch immer schon gemacht habe, dann fällt mir da sowas auf wie Maxine beispielsweise. Ich weiß ja, du bist ein großer Fan von Pearl.
Du, aber und X. Moment, das hat sich für mich gesteigert, das weißt du. X, übrigens der Mann mit den,
ich weiß.
Weißt du, wie der Mann mit den Röntgenaugen mit Ray Milland im Original heißt?
Na?
X.
X, glaube ich, oder? X, ja, genau. Ja.
War jetzt keine Testfrage, ja, sondern nur, weil es zum Thema passte.
Siehst du mal.
Und das ist für mich ja der bessere Ex. Aber Pearl fand ich ja schon ganz okay. Und dann könnte ja sein, dass Maxine mir wirklich gefällt. Wollen wir mal die Hoffnung nicht aufgeben.
Es sind ja auch drei völlig unterschiedliche Filme. Also ich glaube, dass man schwer sagen kann, mir hat jetzt X nicht so gefallen und Pearl auch nicht. Deshalb wird mir Maxine auch nicht gefallen. Ich glaube schon, dass die Filme so unterschiedlich sind, dass man auch an dem Gefallen finden kann. Was noch startet, Kinds of Kindness, den sehe ich gleich. Also sobald wir hier mit der Aufnahme fertig sind, werde ich ins Kino gehen und den neuen Yorgos Lanthimos gucken. A Quiet Place Day One, bin ich gespannt. Über Sting haben wir bereits gesprochen, aber wir sehen auch hier, wir haben wieder einiges, worauf wir uns freuen können nächstes Mal.
Und ich hörte irgendwie, dieser Worminds soll auch irgendwie zum Streamen starten. Deswegen hat er auch schon einen deutschen Titel. Ich konnte aber nicht rausfinden, wann der startet. Also Worminds.
Welcher?
Worminds,
der Spielfilm. Ja, ja.
Wie sagtest du, wusstest den Titel? Spiders?
Spiders, der Biss von irgendwas. Der Biss der Bestie oder irgendwie so. Oh. Aber der hat einen Kinostart, der kommt im November.
Was, echt?
Der
so
hat
spät
einen deutschen
erst?
Kinostart.
Okay,
ja,
dann müsst ihr auf unser Riesenspinnen-Special noch lange warten.
Das stimmt. Im Zweifelsfall bis November.
Genau.
Aber in diesem Sinne, worauf ihr nicht lange warten müsst, ist die nächste Folge. Die kommt, wie gesagt, dann am 1. Juli. Ihr hattet ja jetzt aber hoffentlich erstmal Spaß mit unserer aktuellen. Und ansonsten, falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, dann hört doch gerne nochmal in die letzten, ich glaube, 12 Folgen sind es mittlerweile rein. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, viel Spaß mit all den Horrorfilmen, die ihr hoffentlich jetzt durch unseren Podcast entdeckt habt. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dann.
Tschüss. Oh, Antje, Telefon.
Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja, nächstes Mal.